nach 8 Wochen wieder da zu stehen. Und ja, ich freue mich wirklich, euch zu sehen, euch zu begegnen wieder. Und es ist viel passiert, viel gelaufen in dieser Zeit. Wie lange es her ist, habe ich vorhin gemerkt, als ich da am Singen war, habe ich gemerkt, dass ich gar kein Mikrofon habe. Da habe ich gedacht, oh ja, jetzt habe ich 2 Monate ohne Mikrofon geredet. Ja, so ist das vieles gelaufen. Herzlichen Dank für alle Unterstützung, ein Gebet und vielleicht fürs Lesen von meinen Posts in Instagram und Facebook und wo auch immer. Die eine oder andere hat mir zurückgeschrieben und ja, das hat mir auch gut getan, so zu sehen, einmal irgendwo bin ich nicht ganz vergessen. Ja, das war doch wirklich eine ganz andere Welt, als ich abgetaucht bin, wo ich ja, emotional auch neue Erlebnisse gemacht habe und ja, sicher auch ganz abschalten in dem Sinn. Aber ich habe mich riesig gefreut, wieder da zu sein. Der Einstieg ist vielleicht nicht ganz so, ich bin noch nicht so ganz gesund, aber das kommt dann schon wieder. Irin, wo du vorher hast so weit weg haben, ist mir gerade etwas ist eigentlich, was mir passiert ist in den letzten paar Wochen. Ich erzähle das einfach so. Ich habe das Gefühl, ich habe mit meinen Augen plötzlich ein Problem und sehe einfach nicht mehr gut. Und das über Tage, ja, es sind vielleicht 2-3 Wochen gewesen, als ich heimgekommen bin, habe ich mal die Linse gewechselt. Und ich sehe wieder gut. Man glaubt es nicht. So kann es manchmal einem gehen. Ich habe die Linse vertauscht, die Welt falsch gesehen, falsch wahrnehmen. Und ja, genau. Da mit der Salbung. Gott sagt, er will uns Augensalbung geben, dass wir wirklich sehen. Wir können Augen haben und doch nicht wirklich sehen. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir sehen, die Realität, da, wo Gott sieht und wo er uns aufs Herz legt. Für das bete ich jetzt. Danke, Jesus, auch für deine Gegenwart jetzt und dass du da bist. Danke, dass du uns einen Blick gibst, der scharf ist, der sieht, wie du siehst. Und ja, danke einfach für deine Güte und Treue, dass du mit uns deinen Weg gehst und ja, mit uns ans Ziel kommst. Danke, Jesus, für wirklich deine Treue, dass du heute Morgen da bist und ja, uns begegnest. Wir wollen uns überraschen von dir, Jesus. Amen. Ja, wir starten und tauchen in unsere Geschichte mit Esther und das machen wir mit einem kurzen Clip.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem 3. Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Ja, und so sind wir jetzt in der Geschichte. Vielleicht hat dich auf dem Handout der Titel ein irritiert. In dir steckt eine Heldin oder ein Held. Vielleicht ist es ein bisschen gegangen wie mir. Ich dachte, ich habe mich ein bisschen gestört an dem Titel, obwohl wir nicht gewählt haben. Ich dachte, sucht Gott einen Held? Soll ich mir ein Held sein? Braucht Gott Helden? Oder braucht er nicht ganz normale Leute, die ganz treu ihren Aufgaben innenstehen und ja, bescheiden und demütig ihren Weg gehen? Gerade darum hat mich vielleicht der Titel fasziniert, weil die Geschichte fängt überhaupt nicht heldenhaft an. Die Geschichte mit dieser Esther, wenn man das anschaut, merkt man, da ist nichts von Held rum, ganz am Anfang. Im Gegenteil. Und darum finde ich es so spannend, weil Gott, ich sage jetzt mal vorzugewöhnliche Menschen wie mich braucht, um seine Geschichten zu schreiben. Und das finde ich mega ermutigend. In dir steckt ein Held, eine Heldin. Denken wir doch hin ins Kapitel 2. Kapitel 2, da habe ich zuerst die Verse 5 bis 7 rausgenommen, die uns nochmal die Situation von der Esther zeigt. Nun lebte in der Burg Susa ein Jude namens Mordechai, oder in der Luther heißt es Mardochai, es ist der gleiche. Seine Familie war zusammen mit dem König Jechonia und Juda und vielen anderen Israeliten vom babylonischen König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt worden. Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Eine Frau mit zwei Namen, das habe ich hier durcheinander gemacht. Eine Frau mit zwei Namen. Leben in zwei Welten. Esther hat eine schwierige Vorgeschichte. So eine Geschichte wünscht man sich einem Kind nicht. Sie wächst in einem fremden Land auf, in einer fremden Kultur, fremde Religion. Und zu allem anderen sterben ihre Eltern. Wir wissen nicht warum. Esther ist eine Vollwaisin. Ist gut, hat sie einen Onkel, den sie aufnimmt und sich aber ihm aufwachsen. Es muss ein guter Mann sein. Es heisst, er behandelt sie wie die eigene Tochter. Immerhin das. Spannend ist, dass wir von Gott nichts lesen in dieser Geschichte. Überhaupt im ganzen Esther-Buch kommt Gott nicht einmal vor. Wo ist denn Gott? Was ist mit dem Mädchen, das das so verschleppt? In der Fremde muss aufwachsen. Wir lesen auch nichts davon, dass die Esther den Glauben gesucht hat, dass sie Gott gesucht hat, dass sie irgendwie so eine Glaubensheldin von klein wäre. Wir lesen einfach gar nichts. Wir lesen nichts über Sehnsucht von ihr, nichts über Träume, nichts. Das ist einfach ein Mädchen, wie es vielleicht tausende andere auch gibt und noch heute gibt, wo irgendwo im Niemandsland aufwächst. Und keine Anzeichen könnten darauf hindeuten, was Gott mit dem Mädchen, mit dieser jungen Frau vorhat. Nichts von Heldentum. Esther hat zwei Namen. Der erste, ihr wirklicher Name, das ist der hebräische Name, Hadassa. Doch der Onkel hat gesagt, los, versteck die Namen. Wir sagen nicht, dass wir Juden sind. Weil in diesem Spannungsfeld leben zwischen zwei Welten ist viel zu komplex, viel zu gefährlich und zu kompliziert. Und so hat die Esther eigentlich ihre wahre Identität müssen verbergen und in einer Welt aufwachsen mit der Identität, die eigentlich gar nicht sie selber ist. Wir lesen nicht, dass sie sich dagegen gewehrt hat. Sie ist vielleicht Kompromisse eingegangen, hat sich versucht, so gut es geht, hier durch das Leben durchzukämpfen. Der Name Hadassah, das deutet auf einen Myrtenstrauch hin. Ein Myrtenstrauch oder Myrte, das hat vor allem bei den Griechen und später bei den Römern die symbolische Bedeutung gehabt von Schönheit, von Jungfräulichkeit und von viel Kind bekommen. Vielleicht haben die Eltern ihre ganze Hoffnung in das Mädchen gelegt, dass ihr Stammbaum mal weitergeht. Bei den Juden ist ja der Stammbaum eben über die Frauen gegangen. Das Judentum tut man über die Frauen weitertragen. Vielleicht haben sie die ganze Hoffnung dort reingelegt. Aber so sieht es zur Zeit gar nicht so aus. Es sieht eher so aus, dass die Identität untergeht. Dass nichts mehr da ist von dieser Zukunftshoffnung. Im Gegenteil, die Hadassah kommt einen zweiten Namen über, einen persischen Namen. Esther ist der persische Name. Und Esther, spannenderweise, heisst Stern. Vielleicht kommt dort trotzdem noch mal eine Bedeutung drin, selbst im persischen Namen, dass aus dem Leben von dieser Esther einmal ein Stern soll werden, ein Star, wie man heute ja sagt. Man kann sagen, das ist alles Zufall. Oder man kann sagen, da findet man Gottes Geschichte. In dieser Geschichte, ob man das so liest oder nicht. Aber wenn man den Zusammenhang sieht, dann motiviert es einen, hier in dieser Geschichte zwischen den Zielen zu lesen. Und man sieht Gottes Spuren in diesem Leben. Was es bedeutet, in fremden Ländern zu leben, das habe ich ja ein Stück weit in den letzten 7 Wochen selber ein bisschen miterlebt. Das Madagaskar ist wirklich eine andere Kultur, wo ich gelandet bin. Ich habe wirklich irgendwo einen Kulturschock gehabt. Zuerst in der Hauptstadt zu landen, aber das hat mit der Stadt in unserem Sinn gar nicht viel zu tun. Ja, es hat Häuser aus Stein, viele arme Leute. Madagaskar gehört zu den 10 ärmsten Länder auf der ganzen Welt. Als wir nachher in den Süden gereist sind und wieder zurückgekommen sind, bin ich erstaunt gewesen, wie modern die Stadt ist. Da habe ich gemerkt, es kann noch ärmer gehen. Man kann noch weniger als nichts haben. Man kann nur noch nach Wasser betteln, weil man nichts mehr hat. Ich habe in dieser Welt gelebt und es hat mich manchmal fast zerrissen. Ich konnte meine Identität nicht verbergen. Also ich bin manchmal mir vorgekommen wie ein Leuchtturm. Ja, von der Hautfarbe her auch. Vielleicht so ein Bild, wenn ich in so einen Bus gestiegen bin, da kannst du gar nicht anders, also auffallen. Oder wenn man aussteigt oder aus einem Restaurant geht, wird man umzingelt von vielen Leuten oder etwas verkaufen. Ich bin manchmal vor wie in einem wandelnden Bankautomat oder so einem Hoffnungsträger. Und ich habe gleich gemerkt, ich kann ja nicht die ganze Welt retten. Leben in 2 Welten. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, es hat doch auch mit dir und mit mir etwas zu tun. Nicht nur in Madagaskar. Es hat mich oft daran erinnert, dass wir als Christen doch auch ein Leben leben in 2 Welten. Unsere wahre Identität ist nicht von dieser Welt. So wie die wahre Identität von der Esther nicht als Perserin war. Sie war eine Jüdin, aber sie hat ihr Judentum versteckt. Ihre wahre Identität hat sie nicht leben können. Eines der eindrücklichsten Gebete, die Jesus betet, haben wir im Johannes 17. Wo Jesus betet, himmlische Vater, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, aber bewahr sie doch vor dem Bösen. Sind wir uns das bewusst, dass wir auch in 2 Welten leben? Die Gefahr ist oft, dass wir unsere Identität an dieser Welt hier festmachen und unser Umfeld unsere Bestimmung gibt, statt dass wir uns besinnen, in uns einkehren, in die Heimat, wo in uns ist, durch Christus, und unsere Identität von dort aus sehen, finden und auch die leben. Jesus bittet nicht, dass wir weggehen von dieser Welt, weil wir hier eine Verbindung schaffen von der vom himmlischen Reich, von der Himmelswelt zu der irdischen Welt. Durch den verbindet sich Himmel und Erde. Und das ist ganz eine spannende Geschichte. Esther hat ihre wahre Identität verborgen. Und ihren Onkel auch. Sie haben Entscheidungen getroffen, wo man nicht sagen kann, ja, die sind vielleicht die richtigen gewesen. Viele Juden sind nämlich zurück nach Jerusalem, helfen, die Stadt aufbauen. Was macht Mordechai? Was macht Esther überhaupt noch in Persien? Wir wissen es nicht genau. Aber was wir wissen ist, dass Gott die Fäden in der Hand hält, auch in unserem Leben, so wie im Leben von Mordechai und von Esther. Selbst wenn wir im Leben falsche Entscheidungen fällen, selbst wenn wir Gott manchmal nicht gesehen, nicht spüren, uns nicht geführt wissen, er lässt sich nicht abbringen von seinem Plan, den er hat mit dir. Und das ist tröstlich. Er ist im Hintergrund und er wirkt, ob ich es gespürt oder nicht. Und er hat einen Plan und hat ein Ziel, mit deinem Leben ein Stück Himmelreich abzubrechen in diese Welt. Und das macht er Stück für Stück. Und das Spannende in dieser Geschichte mit dieser Esther, das ist ein grosser Prozess. Ein Prozess von dieser Esther, die sich versteckt in der Identität, bis hin, dass sie heransteht und sagt, komm ich um, so komm ich um. Ein riesen Prozess, wo Gott mit einem Menschen geht in ihre Berufung. Und das dürfen wir auch erleben, im Kleinen oder ja, vielleicht auch im Grösseren. Gott lenkt die Welt. Er ist aber nicht schuld an all dem Unglück, was passiert und an all dem Bösen und Schlimmen. In dem Madagaskar gibt es so viel Elend, so viel Armut. Warum Gott das oder dieses zulässt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott auch dort reinbricht. Und ich muss für mich sagen, das sind die Momente, wo sich so eine Reise für mich lohnt, wenn ich sehe, wie Gottes Reich, wie sich Gottes Welt abbricht in diese Welt. Und das sind Erfahrungen, die ich ja, jetzt schon an verschiedenen Orten machen durfte. Das ist einmalig. Du kannst um die ganze Welt chatten, an hinterste, ärmste Krachen von dieser Welt. Und wenn du einem Menschen begegnest, der mit Jesus lebt, dann begegnest du ein Stück Heimat. Und wenn alles noch so fremd ist. Und du kannst in deiner Sprache beten und er betet in seiner Sprache. Dann können zusammen den Himmel runterbeten, in diese Welt runter. Dann können zusammen Gott anbeten und eins werden. Und das ist etwas, was man sich nicht kann menschlich erklären. Aber das ist das, was motiviert, Gottes Reich in die Welt einbrechen. Und dann wirst du eins mit einem wildfremden Mensch und betest und das Stück Armut tritt zurück. Und Gottes Reichtum und Ehrlichkeit wird sichtbar. Das ist faszinierend, das zu erleben. Gott will durch dich und mich, dass seine Welt abbricht und sichtbar wird. Und wir in dieser Identität von ihm her auf dieser Welt gesehen sind und leben. Und das macht das Leben spannend. Das macht das Leben viel spannender. Gunst und Gnade. In dem zweiten Kapitel, da kommt das Wort Gunst dreimal vor. Das Wort Gunst ist ja irgendwie ein bisschen altmodisches Wort und braucht man nicht mehr so. Es begegnet einem in der Bibel gar nicht so viel. Ich finde es spannend, dass das jetzt hier in dem zweiten Kapitel gerade dreimal vorkommt. Die Esther erlebt Gunst, Gunst der Menschen. Der Vers 9. Und Esther gefiel Hegai und erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommen. Dann der Vers 15. Als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai, der oberste Eunuch, des Harems ihr vorschlug. Und sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Und der Vers 17. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Ahasveros ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Also laut Wikipedia, was ist Gunst? Gunst ist ein Wohlwollen, eine freundliche Zustimmung von Menschen, wo wir in dem Sinn nichts Aktives dazu haben, als im Sinn von verdient. Man könnte sagen, Gunst ist ja auch ein bisschen Bevorzugung, je nachdem. Rein menschlich gesehen müsste man sagen, Esther hat ja ein Wesen bekommen mit auf ihr Leben, das offenbar Menschen gewinnen kann. Eine gewinnende Art. Und zudem eine natürliche Schönheit, die offenbar extrem auffällt und Türen öffnet. Wenn wir aber jetzt die Geschichte ein bisschen im Zusammenhang lesen, auch wenn nichts steht von Gott, so könnte man doch sagen, Esther steht in der Gunst von Gott. Gott hat ihre Gunst erwiesen, indem er sie schon von der Geburt auf so ausgerüstet hat mit der Gabe von der Schönheit, dass das ein schönes Kind oder eine schöne Frau ist geworden und mit dem Wesen, mit ihrem Charakter. Ich weiss nicht, wie viel sie da dazu beigetragen hat. Und das ist etwas, was spannend ist. Esther steht unter der Gunst Gottes, schon bevor sie das weiss. Sie hat sich die Gunst nicht erkauft, wir haben das gesehen vorher. Sie war nicht so eine gottesfürchtige Frau gewesen und als Geschenk hätte sie die Gunst Gottes quasi bekommen. Sondern Gunst ist etwas, wo wir nicht verdient haben, aber wo Gott uns gibt. Ich bin überzeugt, dass du und dein Leben auch unter der Gunst Gottes steht. Sonst wären wir nicht da. Ich weiss nicht, wie manchmal, als ich mich gefragt habe, warum darf ich am besten Platz auf der Welt leben, aufleben und da mein Leben gestalten. Warum bin ich nicht eins von diesen armen Kindern, die im Dreck hocken und in Madagaskar nach Wasser betteln? Warum ausgerechnet die? Ich weiß es nicht. Aber die Gunst Gottes ruht auf deinem Leben. Vielleicht bist du auch mit Schönheit und mit so einem Wesen wie Esther ausgestattet. Aber vielleicht hast du ganz andere Gaben von Gott bekommen. Vielleicht ist dein Handwerk. Vielleicht ist dein gute Zulassen, dein Schreiben, deine Künstleroderen, dein gute logische Denken. Oder was auch immer. Ich glaube, Gott zeigt sich mit seiner Gunst an dir, indem er dich ausrüstet. Und indem er dann das brauchen will, dass das Türöffner wird, deine Gaben für andere Menschen, bei anderen Menschen. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass durch deine Gaben oder durch dein Wesen plötzlich Türen aufgehen. Und du weißt gar nicht, wie dir das passiert ist. Such Gottes Absicht dort dahinter. Du es nicht im Zufall übergeben. Vielleicht kommst du plötzlich eine Arbeitsstelle über, du weißt nicht, warum jetzt genau du von diesen 100 Bewerbern. Weil Gott Herzen bewegt und dir Gunst gibt oder du in Gunst von anderen Menschen kommst. Weil Gott einen Plan hat. Und wenn du merkst, dass du Gunst hast bei den Leuten, dann kannst du mal grundsätzlich davon ausgehen, dass Gott dadurch einen Plan hat und dir Türen aufgehen. Weil Gott will, dass du durchgehst, anstehst und in die Verantwortung übernimmst, die er dir gibt, wo du überkommst durch das. Nicht, weil du der Beste bist oder was auch immer, sondern weil Gott das so denkt hat für dich. Und das ist das, was die Esther machen muss. Da gehen die Türen auf. Die erste Gunst bei dem Eunuch, der das Harem führt. Die zweite Gunst bei all diesen Mitkonkurrentinnen. Ich kann mir vorstellen, also das wäre ja auch ein Riesengnetz, so 1000 Frauen, jede Konkurrentin. Das wird, sorry, aber vielleicht fast wie in einem Hühnerhof manchmal zu und her gegangen sein. Aber das ist bei der Esther anders. Die hat es irgendwie geschafft, nicht Intrigen zu fördern, sondern eine gute Kultur. Und schlussendlich wird sie Königin, weil Gott dahinter steht. Aber sie musste den Weg gehen und laufen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Gott hat auch den mit Gunst ausgerüstet. Überleg dir, wie zeigt sich Gottes Gunst spezifisch in deinem Leben? Überleg mal über das. Und dann freu dich darüber. Meist gibt es Situationen, wie man sich das ja nicht erklären kann. Jetzt, dass ich hier in Madagaskar auch erlebt. Ich erzähle jetzt ein paar Beispiele von Madagaskar. Das ist jetzt gerade noch nahe. Hier der rechts ist der Bäcker und der links bin ich. Das ist der Reit. Und der Reit, das ist ein gewiefter Geschäftsmann. Der schafft es irgendwo in diesem Land aufzustehen und etwas zu machen. Und er hat eine Bäckerei mit guten Brötchen. Es war fast eine kleine Insel in dieser Stadt für mich. Und der Reit ist zwar nicht Christ, aber der wollte Englisch lernen. Und mein Gastgeber hat mich darum einfach gepackt und neben den Reit angestellt. Schon fast am ersten Tag und gesagt, so schwätzen zusammen. Tja, da bist du einfach und schwätzt ja über was? Mit Händen und Füßen und Englisch, Französisch und weiss der Geier was. Aber irgendwo ist da etwas passiert und ich bin in Gunst von ihm gefallen. Ich bin ihm sympathisch gewesen. Der Gastgeber hat gesagt, er könne sich nicht erklären, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin immer serviert worden von dem, mit Gipfeli, Kaffee zahlen, habe ich nie müssen. Und das ist wie ein Bruder geworden, ganz spannend. Ich habe ihn dann zum Mittag eingeladen, dann hat er uns zu seiner Familie eingeladen, dann haben wir ihn zum Fondue eingeladen. Und dann haben wir ihn mitgenommen in die Projekte von Vorafrika. Wir sind in die ärmsten Hütte hineingehockt, haben Joghurt gegessen, wo du viel beten musst, dass du nicht krank wirst. Und dann sind Tränen runtergelaufen, weil er merkt, wenn da fremde Leute kommen in sein Land, um zu helfen. Und wenn er merkt, was passiert, wenn Gott eingreift in eine Situation und sich die himmlische Welt plötzlich zeigt auf der irdischen. Er ist tief, tief berührt. Und ich glaube, Gott kann und will den brauchen. Der Reit könnte eine Schlüsselperson werden für ganz viele, weil der ist so begabt. Der könnte so viele Geschäfte drauf tun, könnte Menschen helfen. Und so glaube ich, will Gott den Reit erreichen. Und irgendwie bin ich in seine Gunst gefallen und er ist mir auch sehr sympathisch. Und ich glaube, da steckt Gott dahinter. Und noch so umgekehrte, das ist der Funzi, das ist ein lustiger Name, also er heisst etwas anders, etwas komplizierter. Das ist ein Student und ich weiss es auch nicht, ja, irgendwo habe ich einfach viel mehr Zeit mit ihm verbringen, ja, mit ihm grosse Tore anfangen streichen, ich habe ein bisschen Vaterschaft anfangen leben mit ihm, er hat es auch so ausgedrückt, er hat keinen Vater mehr, der ist gestorben, er ist beim Onkel aufgewachsen, so in einem kleinen Hütchen. Ganz viele Leute. Ja, da ist etwas angewachsen. Ich habe ihm angefangen zu lernen, Velo fahren. Ganz banale Sachen. Und Zeit verbringen. Und am Schluss habe ich ihm ein Velo geschenkt. Das ist für ihn wie 10-mal Weihnachten, weil er könnte sich vielleicht das Leben lang nie ein Velo kaufen. Das ist dermassen teuer für die Leute. Wir können vielleicht denken, das ist doch ungerecht. Was ist denn mit diesen 15 Studenten? Ich weiss es nicht. Ich habe mir den auch nicht einfach ausgesucht. Das hat einfach Gott geführt, dass ich mehr ihm annehmen soll. Und ich weiss nicht, was Gott vorhat. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ich habe noch gesagt, da bin ich, brauche mich. Und ja, ich gehe den Weg, den du willst, mit dem Menschen. Und so ist eine Gunst, wo wir rüberkommen bei Leuten oder so, da steckt Gott dahinter und wir kommen einen Auftrag über und Gott wirkt. Manchmal sieht man es, manchmal nicht. Aber überleg dir mal, ob du in deinem Umfeld nicht auch so Menschen hast, wo du Gunst hast von ihnen. Was könnte sein, dass du einen Auftrag hast an ihnen? Und Gott will, dass sein Reich dort durchbricht und sichtbar wird in deiner Welt, im Welt, von dem Mitmensch. Ich komme langsam zum Schluss. Wenn ein Jod das Haus verlässt, dann hat er oben so die Mischna, die Gebot, und er spricht ein Segensgebet. Das Segensgebet tönt etwa so. Gott segne du meinen Eingang und Ausgang. Gott, ich bitte dich, dass deine Gunst mit mir ist, bei jedem Schritt, den ich gehe, bei allem, was ich in die Hände nehme und bei jeder Tätigkeit, die ich ausführe. Deine Gunst, Gott, ist mit mir, denn ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Und wenn er zurückkommt, lenkt er den Türpfosten wieder an und er betet: Gott, segne meine Familie und lass sie deine spezifische Gunst erleben. Denn du bist unser König, der König aller Könige. Hey, was für ein Gebet. Glaubst du, dass du unter Gottes Gunst stehst? Nimm es an. Pack sie und geh durch die Türen, wo Gott dir auftut. Er braucht dich. Du bist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Durch dich bricht Gottes Reich in deine Umfeld, in deine Schule, in dein Altersheim, in deinen Wohnort, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie. Und dann merkst du, hey, meine Identität ist im Himmel. Und ich lebe für das Reich dort, da, auf dieser Welt. Und das ist das, was Erfüllung gibt, das ist das, was uns Aufschwung gibt. Und wir sagen, ja gut, Jesus, hast du es nicht von der Welt genommen, wir haben hier einen Auftrag und ich will da, wir wollen da als Kirche unseren Auftrag leben. Wir stehen in seiner Gunst nicht verdient, aber wir dürfen sie annehmen. Der Paulus sagt, durch Gottes Gnade, durch Gottes Gunst bin ich, was ich bin. Ich bete. Ja, danke, Jesus, dass du wirklich uns einfach überschüttest mit deiner Gunst und mit deiner Güte, Barmherzigkeit. Danke, Jesus, dass du wirkst in unserem Leben. Hat man es gesehen oder nicht? Haben wir das gespürt oder nicht? Dass unser Leben nicht dem Zufall überlässt. Wir sind nicht ein Zufall von irgendwelchen Begebenheiten und Situationen, sondern wir sind die Gedanken und wir stehen in deiner Berufung. Danke, Jesus, dass du uns liebst und mit jedem einfach den Weg gehst. Danke, Jesus, dass du uns gerade heute Morgen einfach berührst, neu motivierst, ermutigst, einfach wieder den Weg zu gehen mit dir, die neue Woche anzupacken und zu sagen, ich lebe in der Gunst von dir, Gott. Amen.